Einen Volvo zu fahren, ist wie ein Schiff zu lenken. Ein großes Schiff. Einen Tanker. Ich starte den Wagen einfach und fahre vom Parkplatz. Die Reifen knirschen über die feinen weißen Kiesel und der Wagen schwankt hier tatsächlich, senkt sich nach links und nach rechts. Daniel sagt nichts mehr nach diesem »Willst du wirklich noch fahren, Piepenburg?« Sein Kopf liegt auf der Rücklehne und ich kann sein Gesicht auch im Licht der wenigen vorbeiziehenden Straßenlaternen nicht sehen. Ich fahre durch das Dorf und dann auf die Hauptstraße Richtung Zentrum. Der Volvo arbeitet absolut zuverlässig. Mein Hirn läuft auch auf Hochtouren, aber es arbeitet wie eine Maschine, bei der die Räder nicht mehr ineinander greifen. Sie drehen frei. Immer öfter gucke ich in den Rückspiegel und sehe Daniel dort hinten hängen wie einen Toten. Meine Gedanken sind weiß, absolute Leere. Die ersten Ampeln kommen, es sieht schon wieder etwas nach Stadt aus hier. Ich muss mich stärker konzentrieren. Schalten, kuppeln, schalten. Der Alkohol übertreibt meine Bewegungen. Es ist, als würde ich mich vom Beifahrersitz aus beobachten. Ich sollte nicht mehr fahren, das ist mir schon klar. Aber seit ich vor 25 Jahren nach Berlin gekommen bin, wurde ich noch nicht ein einziges Mal von der Polizei kontrolliert. Und ich glaube, ich könnte auch im Schlaf und betrunken fahren. Normalerweise würde ich nicht einmal darüber nachdenken. Je mehr es Stadt wird und dieses Durcheinander von Feldern, Brachen, Baumärkten und Tankstellen endlich in regelmäßig geschlossene Häuserzeilen übergeht, desto strukturierter denke auch ich wieder. »Wie hast du mich da gefunden?«, frage ich, und Daniel antwortet, ohne den Kopf zu heben. »Das ist die erste Frage nach 10 Jahren, Piepenburg?« Ich ärgere mich, dass die Kopfstützen hinten im Kofferraum liegen, weil ich irgendeinen Scheiß für irgendwen transportieren musste. Sonst könnte der da gar nicht so liegen. »Wenn ich gewusst hätte, dass du jetzt zum Saufen in die Klinik fährst«, redet er weiter, »wäre ich dir nicht gefolgt.« Ich muss lachen. Folgen konnte er mir ja eigentlich nur mit einem Taxi, und das heißt, er hat Geld, oder mit einem Auto, aber dann würde das noch vor der Klinik stehen. Oder es wäre nicht seins, und es wäre ihm egal. Jemand anderem vermutlich nicht. »Wie lange bleibst du?«, frage ich und gebe wieder Gas. »Also ich meine, bleibst du überhaupt?« »Kommt drauf an«, sagt Daniel, und ich überlege, ob ich wissen will, auf was es ankommt. Ich bin nicht sicher. Nur, dass ich ihn nicht mit zu mir nehmen möchte, da bin ich ziemlich sicher. Als würde er wissen, was ich denke, sagt er, »Ich brauche was zum Schlafen. Und Hunger habe ich auch.« Ich fahre Richtung Wedding. Mir ist, als würde das Auto den Weg ganz allein finden, und plötzlich weiß ich, wohin ich mit Daniel gehen werde. Sonnenklar ist mir das plötzlich in dieser lichtdurchzuckten Dunkelheit. Ich fahre bis zur Seestraße und biege hinter dem Sarai ab. Eigentlich möchte ich auf das Parkdeck darüber. Eine schmale Betonauffahrt führt da hoch. Man kann sein Auto über einem Supermarkt parken und mit einem klapprigen Fahrstuhl in denselbigen runterfahren. Oder eben in das Sarai essen gehen. Dieses Parkdeck sieht so verrottet und illegal aus wie vor 20 Jahren, als ich hier mit Daniel manchmal gewesen bin. Zum Hühner-Hugo hat Daniel das genannt, nach irgendeinem Song. Und dann sind wir mit seinem Strichachter hierher gefahren über die Bornholmer Brücke. Auch Daniel liebte dieses Parkdeck, das von einer dünnen Betonwand begrenzt wird und aussieht wie aus einem Mafia-Film, so als würde hinter einer dieser parkenden Karren jemand hervorspringen und nicht lange fackeln, womit auch immer. Aber das scheiß Parkdeck ist zu. Die Schranke ist unten, vermutlich weil der Supermarkt zu ist. Daher parke ich den Volvo einfach vor der Auffahrt, so wie das schon ein paar andere Gäste gemacht haben, und wir steigen aus. Das heißt, ich steige aus. Daniel bleibt mit dem Kopf auf der Rückbank liegen, als wüsste er nicht längst, wo wir sind, und als würde er sich nicht freuen. Also mache ich ihm die Tür auf, wie ein Chauffeur, und er schält sich aus dem Wagen. Sneaker, Jeans und dieser dunkle Kapuzenpullover. »Mensch, ich hab dich da im Baum sitzen sehen, vor dieser Idiotenklinik, aber ich wusste natürlich nicht, dass du das bist.« Daniel grinst. Er liebt solche Auftritte, immer schon hat er das geliebt, und dann lässt er sich von mir an den Arm nehmen und klopft mir dabei auf die Schulter, als hätten wir uns vor 2 Tagen das letzte Mal gesehen. Aber seine Tränensäcke, seine Falten um die Augen und die grauen Brauen darüber lassen die vergangene Zeit ganz schnell erkennen. Auch er sieht an mir herunter. »Bist fett geworden, Piepenburg.« Und ich muss daran denken, wie er damals im schwedischen Hof aus dem Leim ging, wie ein Hefekloß, und dass ihn das scheinbar überhaupt nicht störte. Jetzt sieht er durchtrainiert aus, drahtig. Mich stört die kleine Plauze schon, die da über meinem Hosenbund hängt und dieses wackelnde Gefühl, wenn ich darauf schlage, so wie jetzt, und Sachen sage wie, ja, was soll man machen?